Woche. Der Funk-Podcast über was die Woche wichtig war.
Diese Woche mit diesen Themen. Tutti Tran wird Opfer eines rassistischen Angriffs. Offenbacher Schüler fordern Haftbefehl im Unterricht.
Soran Mamdani ist der neue Bürgermeister von NYC. Und warum hat der so Aura?
Merz will Syrer zurück in die Heimat schicken.
Und Neues aus Sport, Gaming und unsere neue Rubrik Top und Flop.
In diesem Podcast informieren wir, ordnen ein und sprechen auch über unsere persönliche Meinung.
Hey Adrian.
Yo Juri. Wie geht's, wie steht's?
Schön, wieder mit dir da zu sein.
Ja, voll. Wie geht's dir?
Mir geht's auch bestens. Ich kann's kaum abwarten. Ich würde sagen, ey, lass uns direkt mit den Themen mal reinstarten.
Voll. Ich würde diesmal ganz gern mit einer etwas härteren News starten. Ich habe nämlich am Mittwoch den Post von Comedian Tutti Tran in meinem Feed gesehen und finde, wir müssen darüber reden. Auf seinem Insta-Account teilt Tutti Tran mit, dass er am Wochenende in Berlin auf offener Straße rassistisch beleidigt und angegriffen wurde. Tutti ist 37, in Deutschland geboren und Sohn vietnamesischer Eltern. Auf dem Foto, das er dazu gepostet hat, sieht man diverse Verletzungen in seinem Gesicht. Sein Auge ist blutunterlaufen und über der Schläfe trägt er ein Pflaster. Dazu schreibt er: Ich wurde beleidigt und geschlagen, nur weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Und das Bittere ist, rassistische Gewalt ist in Deutschland halt echt nichts Neues. Das zeigt auch eine Studie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung, die sogenannte Mitte-Studie. Sie untersucht regelmäßig, wie weit rechtsextreme Einstellungen in der Bevölkerung verbreitet sind. Da kommt zum Beispiel raus, dass Menschen, die sich politisch rechts einordnen, Gewalt deutlich öfter für ein legitimes Mittel halten und auch häufiger rassistisch oder antisemitisch denken als diejenigen, die sich selbst links oder in der Mitte verordnen. Ganze 17,5% derjenigen, die sich rechts verorten, halten Gewalt gegen politische Gegner für ein legitimes Mittel. Und ey, ich muss sagen, als jemand mit Migrationshintergrund catcht mich sowas wirklich jedes Mal. Und ganz ehrlich, bei mir ist diese Angst vor rassistischen Übergriffen, sei es gegen mich, gegen meine Familie oder gegen meine Freunde, in den letzten Jahren auch einfach nochmal mehr geworden. An der Stelle nochmal von mir und dem ganzen Team alles Gute und schnelle Genesung, Tutti.
Da schließe ich mich bedingungslos an und auch von mir alles Gute und schnelle Genesung. Das Leben hat viele Höhen und Tiefen und nicht nur das Leben, sondern auch jede einzelne Woche. Daher haben wir eine neue Rubrik für unsere Zuhörerinnenschaft, Top und Flop der Woche.
Flop der Woche.
Auf Shirin Davids Büro fallen Schüsse und Shirin David, Ikimel, Schwester Eva, Nura und Loredana haben alle Beef. Aber von vorn. Letzte Woche ist auf das Gebäude in Berlin-Schönefeld geschossen worden, in dem sich Shirin Davids Büro befindet. Sie hat auf Insta angedeutet, dass sie wisse, wer dahinter steckt und schrieb: Wenn du jemanden schon auf unser Büro schießen lässt, dann hab auch die entsprechende Haltung, dahinter zu stehen. Fans glauben jetzt, Loredana könnte gemeint sein. Und zwar, weil zwischen Shirin und Loredana gibt's schon länger Beef. Kürzlich hat Loredana dann mit Schwester Eva zusammen einen Song mit dem Titel Ihr möchte gern veröffentlicht. Darin rappt Schwester Eva, dass sie langsam frauenfeindlich wäre, weil die Frauen im Business sie irritieren würden. Und weiter, sie würde Cash machen, während andere Künstlerinnen sich Beauty-OPs unterziehen.
Ihr Bitches seht mit 20 aus, wie ich mit 38. Langsam finde ich diese Scheiße peinlich. Langsam werde ich, glaube ich, frauenfeindlich. Lori, ich glaube, wir sind uns da einig.
Also schon eine ziemliche Ansage und der Track hat noch für mehr Streit gesorgt. Und zwar, jetzt kommt noch Nura dazu. In einem Livestream nach Release haben Eva und Loredana über eine in der Vergangenheit liegende Zusammenarbeit mit Nura gesprochen. Eva beschwert sich, dass Nura sie hängen gelassen hätte, zu spät zum Dreh gekommen sei und das Fertigprodukt dann vom Label herunternehmen lassen hat. Nura wiederum streitet das ab. Und weil das noch nicht dick genug ist, hat sich auch noch Ikimel zu Wort gemeldet und in ihrer Insta-Story geschrieben: Bevor der nächste Typ euch einen unoriginellen Kacktext schreibt, fragt doch das nächste Mal mich. Würde Nein sagen.
So gut.
Also komplett savage und ich feier diesen trockenen Humor voll. Und auch hier gab's nochmal Backfire.
Für mich ist das so ein hoffnungsloser Fall, Bruder, dass ich einfach versucht habe, dem aus dem Weg zu gehen. So.
Ja, ich verstehe.
Weil es ist wirklich für mich das Allerletzte.
Also viel Gossip, viel hin und her, dabei machen doch alle das Gleiche und das ist ja Rap-Musik. Also für mich einfach so ein Flop, dass sie nicht einfach mal chillen und auch gemeinsam chillen oder featuren oder was auch immer.
Top der Woche.
Aber jetzt schnell rüber zum Top, und zwar Haftbefehl und Reinhard May. Das sind zwei Musiklegenden aus komplett unterschiedlichen Genres und anderen Generationen. Und die beiden geben sich gegenseitig jetzt richtig hohe Anerkennung. Die Haftbefehl-Doku hat wohl Reinhard May in die Streaming-Charts gebracht. Dass Haftbefehl oder bürgerlich Aykut Anhan das Lied in einer zentralen Szene hört und singt, hat Fans offenbar so bewegt, dass das Lied wieder mehr gestreamt und in Reels auch eingebunden wurde. Reinhard May ist ja komplett Legende und den Song beispielsweise kennt ihr sicherlich alle.
Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein.
Über den Wolken
muss die Freiheit.
Ich wollte Kanon singen mit dir, du hättest nicht aufhören sollen.
Ich kann das noch, die Melodie war kacke, glaube ich.
Ich kann den auch nicht. Ich kenne den wirklich nur aus Clips so.
Echt?
Ich habe den persönlich nicht.
Den Über den Wolken kennst du nicht?
Ich habe den noch nie raw gehört.
Das ist crazy.
Aus Clips, aus Memes,
Bruder,
aus dies und das.
Deutscher, hä?
60 Jahre Karriere, 25 Studioalben und über 1 Million verkaufte Einheiten und jetzt back in den Charts und beliebt bei der Gen Z. Player, wie man bei uns sagen würde. Und er hat sogar richtig Glück gehabt, denn Haftbefehls Team hat sich vorher, Berichten zufolge, bei Reinhard May gemeldet, um nach seiner Zustimmung für die Nutzung des Songs in der Doku zu fragen. Der war wohl erst skeptisch, hat dann aber zugestimmt und sich jetzt laut Haftbefehl persönlich gemeldet, nachdem er eben die Doku gesehen hatte und wohl auch die Streamingszahlen. Ne? Zahlen lügen nicht, Adam Riese. Haftbefehl freut's. In seiner Insta-Story steht, damit hätte der Sänger ihm etwas gegeben, das tiefer geht als Zustimmung. Eine stille, ehrliche Bestätigung. Dass man den Menschen hinter dem Bild, den Künstler hinter den Schlagzeilen erst wirklich verstehen sollte, bevor man sich ein Urteil erlaubt.
Vorschnelle Urteile über Haftbefehl, damit kommen wir direkt zur ersten News. Attention, Aslak Stereotyp 2 statt Kabale und Liebe bald auf dem Lehrplan? Viele auf TikTok meinen, ja.
Schüler, aufgepasst, Haftbefehl könnte bald ein Unterrichtsfach sein. Hört gut zu, deshalb zeig das schon mal all deinen Mitschülern, die sollen das auch ihrem Lehrer sagen.
Meinen Augen macht das komplett Sinn.
Ausgelöst hat die Diskussion der Stadtschülerrat aus Offenbach, der Heimatstadt von Haftbefehl. Sie wollen, dass Haftbefehl und seine Texte im Unterricht besprochen werden. Luca Dobritter ist Stadtschulsprecher und stellvertretender Landesschulsprecher in Hessen und hat uns gesagt, warum ihnen das wichtig ist.
Ich glaube, uns ist es wichtig, weil sehr viele Jugendliche sich mit Haftbefehl gerade beschäftigen und auch mit Haftbefehl identifizieren. Er spricht das gerade aus, was eben sehr viele Schulen den Jugendlichen nicht zutrauen oder beziehungsweise auch sich nicht mit auseinandersetzen, vor allem kritisch.
Das CDU-geführte hessische Kultusministerium hat schon eine klare Absage erteilt. Haftbefehl kommt nicht in den Lehrplan. Sie schreiben, Haftbefehl zeige politisch fragwürdige Positionen und neige zur Kriminalität sowie, Zitat, Antisemitismus, Sexismus, Gewaltfantasien, unreflektierte Suizidbejahungen und Glorifizierung von Rauschmitteln. Und da braucht man nur ein paar Songs gehört haben, um zu wissen, da können sie einen Punkt haben. Wir haben den Stadtschülerrat Offenbach gefragt, wie sie sich eine kritische Aufarbeitung im Unterricht vorstellen.
Naja, LehrerInnen greifen das schon kritisch auf. Ich meine, es gibt schon Schulklassen, die Haftbefehl als Dokumentation bereits geschaut haben. Man kann sich auf seine Texte eben einlassen und dort kritisch analysieren, was bedeutet eigentlich welche Line und was könnte man damit meinen, aber auch mit seinem Lebenswerk und was wir als Gesellschaft daraus lernen können. Das liegt eigentlich in der Pädagogik, so viel wie möglich daraus zu machen, auch angesichts dessen, dass nun mal Haftbefehl verdammt viel Stoff jetzt gerade zur Verfügung gegeben hat, was eben Lehrinhalte angeht.
Es bleibt trotzdem unwahrscheinlich, dass Haftbefehl demnächst Pflichtlektüre wird. Aber LehrerInnen können selbst entscheiden, ob sie Medien mit ihren SchülerInnen besprechen, wenn sie dabei noch mit dem Lehrplan durchkommen. Und wie Luca schon sagt, haben einige das schon genutzt, um die Haftbefehl-Doku mit ihren SchülerInnen zu sehen. Ob mit oder ohne Hafti. Wichtig ist vielen dieser SchülerInnen, dass Schule ihre Lebensrealität abbildet. Burak Yilmaz ist Autor und Pädagoge aus Duisburg, engagiert sich gegen Rassismus und Antisemitismus und hat uns erklärt, warum Webtexte ein gutes Mittel sind, mit SchülerInnen ins Gespräch zu kommen.
Haftbefehl ist
mit seinen Texten unfassbar nah an der Lebenswelt der Jugendlichen. Er spricht von einem multikulturellen Umfeld, er spricht von Mehrsprachigkeit, vor allem spricht er von Humor. Aber, und ich glaube, jetzt kommt das Entscheidende, Haftbefehl spricht sehr häufig über Einsamkeit und Melancholie. Und Einsamkeit und Melancholie spielt bei Jugendlichen generell immer eine sehr zentrale Rolle. Aber gerade nach der Corona-Pandemie, also nach einer Zeit, wo wir Jugendliche vergessen haben, wo für sie keine Politik gemacht wurde, gerade dann spielen solche Texte nochmal eine ganz andere Rolle und Haftbefehl trifft damit einen Nerv.
Burak sagt auch, wenn SchülerInnen Forderungen stellen, sollten diese zumindest ernst genommen werden.
Wenn Jugendliche Forderungen an die Politik stellen, zum Beispiel, dass sie Haftbefehlstexte im Unterricht fordern, und das hessische Kultusministerium das ablehnt, ohne eine öffentliche Debatte darüber zu führen, dann fühlen sich Jugendliche komplett verarscht. Und das sorgt eben dafür, dass wir sehr viele Jugendliche verlieren und ihnen das Gefühl geben, dass sie keine Stimme in dieser Gesellschaft haben. Aber in einer Demokratie müssen gerade Jugendliche das Gefühl haben, gerade wenn sie Forderungen stellen, dass wir als Gesellschaft das öffentlich debattieren.
Und wenn Haftbefehl im Unterricht besprochen wird, dann hat Burak auch einen Rat, wie das funktionieren könnte.
Aber wie man damit umgehen kann, ist eben diese Lebenswelt und diese Musik wertzuschätzen, vor allem was diese Musik für Jugendliche bedeutet, genau das wertzuschätzen, aber gleichzeitig auch einen Raum dafür aufmachen und über Textpassagen sprechen, wo es um Gewalt, Drogen und Sexismus geht. Und ich habe das so häufig gemacht und die waren jedes Mal mit dabei, wenn neben dieser Konfrontation auch eine Anerkennung stattgefunden hat, anstatt immer nur mit der Keule auf Jugendliche draufzuhauen und zu sagen, böse Musik darf man nicht hören.
Okay, geil. Also man hört ja an der Sprache, Burak ist safe Haftbefehl-Fan und er hat sich damit bestimmt auch schon viel auseinandergesetzt. Nun muss man fairerweise sagen, vielleicht checkt das die alte Garde der Lehrkräfte eben nicht. Herr Dr. Hartmann sitzt dann da und will nicht verstehen, warum Haftbefehl für den Deutschunterricht relevant sein kann.
Na, aber genau da würde ich ansetzen, denn Haftbefehl schafft es mit seiner Kunst, eine Realität abzubilden, die für einen großen Teil, vor allem auch der migrantischen Jugend in Deutschland, einfach Alltag ist. Ja. Denn in seinen Texten reflektiert Haftbefehl sozialen Abstieg, das Leben in Parallelgesellschaften und, wie Burak ja auch angesprochen hat, Themen wie Einsamkeit und Depression und all die Herausforderungen, mit denen viele junge Leute zu kämpfen haben. Was aber mindestens genauso krass ist, ist die Art und Weise, wie Haftbefehl Sprache prägt. Da entsteht ein richtiger Kampf um die Deutungshoheit. Er mischt verschiedene Sprachen und Kulturen, greift Begriffe auf, verändert sie und er schafft damit einen komplett neuen Sprachstil. Das ist nicht nur prägend für die ganze Deutschrap-Szene, sondern für eine ganze Generation. Und gerade wenn wir über Sprachwandel sprechen, sollten wir meiner Meinung nach migrantische Sprache nicht als falsch oder dumm abwerten, sondern sie als Teil einer pluralistischen Gesellschaft anerkennen und als etwas, das Kultur weiterbringt. Ein Beispiel: Die Banken kratzen an den Wolken, ich mich am Jarak, wie komme ich an Euros? Ey, das ist Kapitalismuskritik on its peak. Und ich hätte an der Stelle hunderte Lines zur Auswahl gehabt. Ich check natürlich auch die Kritik an Haftbefehl, dass er zum Teil gewaltverherrlichende oder frauenfeindliche Sachen rappt. Das muss dann halt auch dementsprechend von LehrerInnen eingeordnet werden.
Okay, also da bin ich auf jeden Fall bei dir, aber Kapitalismuskritik-Peak wäre für mich dann doch eher sowas wie Karl Marx oder Engels und nicht unbedingt Hafti. Für mich ist das vielleicht ein bisschen überinterpretiert oder hochgesteckt und erinnert mich irgendwie an diesen Hafti-Clip.
Ein zentrales Kennzeichen von dir, der Akzent ist, der dadurch charakterisiert ist, dass du einen stimmlosen, velaren Frikativ benutzt. Das steht auf deiner Wikipedia-Seite über Haftbefehl.
Ja, die haben recht, auf jeden Fall. Ja, das habe ich auch. Genau so würde ich es auch ausdrücken, wenn ich Deutsch könnte.
Ja, Duktus Muktus oder sowas. Kapitalismus, Mapitalismus. Übrigens, Lehrpläne sind meiner Meinung nach wie vor voll daneben. Ich finde Goethe beispielsweise extrem verwerflich. In seinem Drama Faust schwängert der gleichnamige Protagonist das wohl minderjährige Gretchen. Da gibt es dann auch keinen Kultusminister, der sagt, dass Goethe aus dem Lehrplan gestrichen werden sollte.
Hey, aber wie seht ihr das? Sollte Haftbefehl in den Lehrplan kommen? Schreibt es uns in die Kommentare.
Rapper, Ehemann, Partybeast, Moslem und seit neuestem auch Bürgermeister New Yorks. Es geht um Soran Mamdani, mit dem sich gefühlt die ganze Welt derzeit beschäftigt. Und wir jetzt auch. Fangen wir vorne an. In den USA wurde in dieser Woche an mehreren Orten gewählt. Zum ersten Mal seit dem Beginn Trumps zweiter Amtszeit. Gerade die Wahlen in Virginia und New Jersey gelten als Stimmungstest und der fiel schlecht für Trump und die Republikaner aus. Bei den Gouverneurswahlen haben nämlich die demokratischen Kandidatinnen gewonnen und auch in New York feiern die Demokratinnen. Ihr Kandidat, Soran Mamdani, wurde am Dienstag zum neuen Bürgermeister der größten Stadt der USA gewählt. Laut Wahlleitung haben so viele Menschen abgestimmt wie zuletzt 1969. Er ist mit gerade mal 34 Jahren der jüngste Bürgermeister New Yorks seit mehr als 100 Jahren. Sein Wahlerfolg hat viel Aufsehen bekommen und wir schauen uns mal an, warum. Mamdani ist der erste Muslim in diesem Amt. Er wurde nicht in den USA geboren, sondern in Uganda, als Sohn indischstämmiger Eltern. Vor seiner Politikkarriere hat er sich als Mr. Kardamom auch schon als Rapper versucht.
So gut.
Seinen Hit Nani machen wir euch natürlich mal mit auf die Playlist. Und hören hier auch mal rein. An alle Hörerinnen, Video anmachen lohnt sich diesmal wirklich. Irgendwie kein Wunder also, dass auch sein Social Media Game strong ist. Auf Instagram folgen ihm Stand jetzt 7,7 Millionen Menschen. Da spricht er auch schon mal gern die migrantischen Communities auf Hindu oder Urdu, Bangla, Arabisch, Spanisch und Luganda an.
مرحبا انا اسمي زهران ممداني وعم رشح حالي ليكون العمدة الجديد في مدينة نيويورك. بعرف شو عم تفكروا شكلي كاني سهركم من الشام بس العربي تبعي بده شويه شغل.
Also auch ein waschechtes Sprachtalent, kann man sagen. Für US-amerikanische Verhältnisse hat Mamdani eine sehr linke Agenda. Er bezeichnet sich selbst als demokratischen Sozialisten und hat damit Wahlkampf gemacht, dass er New York bezahlbar machen will. Wie er sich das vorstellt, mit einer Mietpreisbremse, kostenlosen Bussen und Kinderbetreuung für alle. Dazu und zu seiner Persona allgemein haben wir mit Jiffer Bouguignor gesprochen. Die Journalistin kommt aus den USA und spricht in ihrem Podcast Amerika, wir müssen reden über US-Politik. Hallo Jiffer. Hey Jiffer, schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Mamdani hat die Bürgermeisterwahl in New York gewonnen. Wofür steht er und was bedeutet sein Wahlerfolg für die Stadt und für die USA als Ganzes?
Eine ganz große Frage. Wir fangen vielleicht an mit, wer ist Mamdani? Also er ist eine sehr, sehr charismatisch junge Politiker. Er ist nur 34 Jahre alt. Er stammt ursprünglich aus Uganda. Seine Mutter ist stammt aus Indien, Vater aus Uganda, ist in Uganda geboren. Er ist die erste Muslime Bürgermeister von New York. Er stammt aus einer erstaunlich erfolgreiche Familie, wenn man will. Also seine Mutter ist bekannte Filmmacherin, Vater ist eine Rockstar-Professor an der Columbia University, ist verheiratet mit einer syrischen Amerikanerin, die Trickfilmzeichner ist. Also er ist jung, cool, smart. Aber ich glaube, über alles, was Leute, was man nimmt von ihm, ist, er ist mit dieser Charisma, er ist wirklich inspirierend. Ich glaube, alle wollen was Neues. Die wollen Change. Und eigentlich die Demokraten sind am besten, wenn die bieten eine Kandidat an, der hat diese Charisma, der inspiriert, der kann mit die Bevölkerung eine Verbindung machen. Und das ist auf jeden Fall Mamdani. Egal, was man denkt von seiner Politik, er ist eine demokratische Sozialist. Was vielleicht kein Problem hier in Deutschland ist, aber für Amerikaner, für viele Amerikaner ist dieses S-Wort Sozialist ist eine Schimpfwort für manche, also besonders in einer Stadt wie New York City, also das ist der Hauptstadt der Kapitalismus. Aber New York City ist auch eine Stadt, das unglaublich divers ist. Das ist wirklich der Melting Pot, der Schmelztopf Amerikas. Und du hast gefragt, wofür steht er? Er ist, redet mit Leuten über ein Thema, das wirklich alle trifft. Und das ist Bezahlbarkeit, also Affordability. Das war ein großer Teil von seiner Plattform. Also er will dass mehr Leute können Wohnungen bezahlen. Also, dass auch für junge Familien Kinderbetreuung kostenlos ist. Dass die Busse auch kostenlos sind. Er hat auch Programmpunkte, die gehen um Klimawandel, in die LGBTQ-Rights und Rechte. Also insofern, er ist auf jeden Fall progressiv. Manche sagen so, okay, es klingt alles super, aber ehrlich gesagt, mit 34, er war schon Assemblyman in die New York State, aber sonst hat er nicht so viel Erfahrung und kann er wirklich liefern, was er verspricht? Also das würden wir müssen warten und sehen. Aber auf jeden Fall, die Demokraten nach der Wahl in 2024, als Trump gewonnen hat, hat der Partei, die Demokratische Partei, das Gefühl, dass ja, dass die waren wirklich tief in ein Loch, dass das Gefühl war da, dass die, ja, also nicht nur auf diese Ebene, aber also dass die keine Botschaft mehr haben, dass die haben so viel von ihrer treue Wähler verloren und was sollen sie tun? Insofern viele gucken auf diese Wahl und auf Mamdani, der Kandidat und jetzt der Bürgermeister, als vielleicht jemand, der eine Antwort zu dieser Frage sein könnte.
Jetzt hat er ja laut Hochrechnung mit fast 10 Prozentpunkten Vorsprung gewonnen. Bei der höchsten Wahlbeteiligung seit 1969. Warum gibt es denn so einen Hype um ihn?
Also man muss auch zugeben, dass seine Gegner hat ihm wahrscheinlich geholfen. Andrew Cuomo war der ehemalige Gouverneur von New York State. Er war Kandidat als unabhängig Kandidat. Also er hat verschiedene Probleme, Skandale, sexuelle Missbrauchvorwürfe gegen ihn. Insofern, er war wirklich eine schwäche Kandidat. Und der andere, der republikanische Kandidat, hat ziemlich wenig Chance. Insofern, das war auch ein, könnte man sagen, perfekter Storm. Also vielleicht war das auch Teil der Grund, warum eine demokratische Sozialist Bürgermeister werden könnte, aber auch einfach, ne, wie du sagtest, also so viele, der Turnout, so viele Leute haben gewählt. Also ich glaube, in 2024, das war ein Problem für Harris, dass so viele Leute waren unzufrieden mit der Wahl, mit den Kandidaten überhaupt und sind zu Hause geblieben. Aber weil er ständig unterwegs war, weil er hat ein ziemlich sehr groß und breite Grassroots-Kampagne gemacht. Er war überall, er hat mit Leuten gesprochen, er hat Leute getroffen. Und die New Yorker sehen ihn auch als part of them. New York, wie gesagt, ist der große Schmelztopf, der bunteste, vielfältigste Stadt wahrscheinlich der USA. Und er ist repräsentativ davon. Leute sehen sich selbst in Mamdani und sind inspiriert von seinem Erfolg, von dieses Gefühl, dass er sehr authentisch ist. Und das ist sehr wichtig in diesen Zeiten, finde ich, für Politiker auf beide Seiten, dass diese Authentizität kommt gut rüber. Und das ist der Fall von Mamdani.
Teile der Demokraten haben ihn im Wahlkampf eher verhalten unterstützt. Was zeigt denn dieser Sieg über die Richtung der Partei und das Verhältnis zwischen dem progressiven und eher dem konservativen Flügel?
Also wir haben gesehen, dass manche, also große Namen in der Demokratischen Partei hat eben nicht öffentlich unterstützt. Grund warum ist das, wie das Partei glaubt und sieht, dass die müssen mehr im Zentrum rücken, also so dass die zum Beispiel Republikaner überzeugen können, die nicht so zufrieden sind mit Trump, aber also sind eher mehr konservativ. Also insofern der Partei glaubt allgemein, dass das Antwort ist, wirklich mehr ins Zentrum zu kommen. Aber dann was ist mit Mamdani? Er ist eine ziemlich links, sogar demokratische Sozialist in Amerika. Also es geht nicht viel weiter nach links.
Die Demokraten haben ja auch die Gouverneurswahlen in Virginia und New Jersey gewonnen. Was bedeutet denn dieses Wahlergebnis und auch Mamdanis Sieg für Donald Trump und die Republikaner?
Also in Virginia, fangen wir in Virginia an. Es gibt eine Frau, die gewonnen hat. Sie heißt Abigail Spanberger. Sie ist die neue Gouverneurin, die erste Frau in Virginia, Gouverneur zu werden. Also einerseits könnte man sagen, guck mal, sie ist ein Beispiel für eine Centrist, eine Mittel, eigentlich mehr konservative Demokraten. Sie hat gewonnen. Sie war früher Abgeordnete aus einem ziemlich konservativen Wahlkreis in Virginia. und hat versucht, sich zu positionieren, auch so als Gouverneur. Man kann auch sagen, also ihr Gegner, eine Frau, die heißt Winsome Earl Sears, war einer ziemlich mager, also Trumpist-Kandidat, der hat sich konzentriert ganz doll auf kein Jungs in die Frauentoiletten und solche Sachen, solche Kulturkrieg-Themen, wo wir sehen, niemand hat Interesse daran. Spanberger hat sich konzentriert auf der Wirtschaft, auf der Bezahlbarkeit auch von das Leben. Und das ist irgendwas, das immer der Nummer eins Thema ist beim Wahlen in die USA. Aber das hat sie gemacht. Also genau wie in New Jersey. Mikey Sherrill hat auch gewonnen. Also das war ein bisschen spannender. Das war nicht ganz klar, dass sie gewinnen will. Die war nur 1-2 Punkte vorne in der Umfrage, aber auch gegen eine ziemlich trumpistische Kandidat. Und es zeigt, sie ist auch mehr Mitte, genau wie Spanberger. Es zeigt für viele, die beobachten, dass das ist vielleicht die richtige Art und Weise für die Demokratische Partei, mehr Trump-Wähler, mehr konservative Wähler zu überzeugen. Also, aber man sieht dann zwei ganz, ganz unterschiedliche Ergebnisse. Was man auch erinnern muss, ist, dass die sind in zwei ganz verschiedene Orte. Also ein ist für Bürgermeister und von New York. Wie wir gesagt haben, New York ist ein einzigartiger Ort. Ich glaube, was man von beider Wahl oder von alle Wahlen und alle Ziele von den Demokraten mitnehmen kann, ist, dass die Kandidaten mussten direkt mit die Wähler reden über ihre besondere Themen. Ob das Bezahlbarkeit ist, ob das Arbeitslosigkeit ist, ob das der Situation mit Einwanderungspolitik. Also man muss erstmal ein Gefühl haben, für was die Themen sind in dieser Wahlkreise, wo sie gewählt werden wollen. Das ist ein bisschen anders ist in einer Nationalwahl, in der nächsten Präsidentwahl in 28 ist es ein bisschen anders, weil man kandidiert sich in das ganze Land. Das, glaube ich, ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Takeaway oder Lesson learned für die Demokratische Partei.
Vielen lieben Dank für das Interview. Es war sehr aufschlussreich und ich verabschiede mich von dir. Dankeschön.
Sollten Geflüchtete, deren Asylantrag in Deutschland abgelehnt wurde, wieder nach Syrien abgeschoben werden dürfen? Darüber hat in dieser Woche die Union diskutiert. Außenminister Johann Wadephul hat Syrien besucht und vor Ort gesagt, kurzfristig könnten sie nicht nach Syrien zurückkehren. Zitat, ein dermaßen großes Ausmaß an Zerstörung habe ich persönlich noch nicht gesehen, habe ich mir auch nicht vorstellen können. Hier können wirklich kaum Menschen richtig würdig leben. Nachgelegt hat er am Dienstag bei einem Fraktionstreffen der CDU. Laut Informationen der dpa sagte Wadephul, Syrien sehe schlimmer aus als Deutschland 1945. Kritik an seinen Aussagen gab es vor allem aus seiner eigenen Partei, der CDU. Denn obwohl Wadephul selbst der Meinung ist, dass Straftäter nach Syrien abgeschoben werden sollen und sich als Außenminister darum kümmert, das mit der syrischen Regierung zu klären, könnten seine Aussagen so verstanden werden, dass die Rückkehr nach Syrien nicht zumutbar ist. Die Bundesregierung und insbesondere die Union will aber nach Syrien abschieben. Das hat Bundeskanzler Friedrich Merz bei der Pressekonferenz nochmal bekräftigt.
Der Bürgerkrieg in Syrien ist zu Ende und dieses Land braucht jetzt alle Kräfte, vor allen Dingen die Syrerinnen und Syrer, zum Wiederaufbau des Landes. Und deswegen wird es sicherlich viele geben, die aus Deutschland von sich aus in das Land zurückkehren. Wir wissen ja, dass ein ganz großer Teil der Syrer auch zurückkehren will.
Die Position der Bundesregierung sei klar. Im Koalitionsvertrag steht, dass insbesondere Straftäter abgeschoben werden sollen. So, Wadephul war vor Ort. Was macht das mit uns?
Also ich bin froh, dass sich ein Politiker die Situation mal vor Ort angeschaut hat. Ich war ja auch vor ein paar Wochen in Syrien und ganze Stadtteile dort sind dem Erdboden gleichgemacht worden. An Normalität oder Rückkehr ist da meiner Meinung nach wirklich nicht zu denken.
Aber es ist schon interessant, dass ein einziger Besuch offenbar einen Politiker umstimmen kann. Denn die Union will ja weiter nach Syrien abschieben, wie wir wissen.
Wir haben da mal so eine kleine Liste für euch da draußen zusammengestellt an Reiseempfehlungen für Politiker. Juri, start mal die Liste, schieß mal los.
Hermannplatz oder Kotti zum Beispiel.
Boschwerk mit bis zu 13.000 gekürzten Stellen.
Wie wär's mit einem Pflegeheim?
Oder in Duisburg-Marxloh.
Eine Kita.
Oder jedes Kohleabbaugebiet.
Nordpol-Gletscher.
Das wäre tatsächlich sehr exotisch. Oder einfach generell mal Gras anfassen. Go touch some grass.
Warm-up mit Juri. Letzte Woche haben wir schon über den Wettskandal in der NBA gesprochen. Und jetzt legt der Fußball in der Türkei nach. Im nationalen Verband sollen hunderte Schiedsrichter Wettkonten besitzen. Bei einigen wurde aktives Wetten nachgewiesen. Eine interne Untersuchung ergab, dass fast 2/3 der Referees ein eigenes Wettkonto haben. 152 sollen aktiv gewettet haben. 10 davon mit mehr als 10.000 Wetten. Und das ist, wie ihr euch vorstellen könnt, für Refs nicht erlaubt. Und das bleibt auch nicht ohne Konsequenzen. Der türkische Fußballverband suspendierte bereits 5 Schiedsrichter und leitete Disziplinarmaßnahmen ein. Laut Berichten steht sogar ein Ausschluss der türkischen Fußballnationalmannschaft von der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026 im Raum. Ey, aber nicht nur Fußball und Basketball sind betroffen, sondern auch MMA. Genauer gesagt die UFC, also die weltgrößte und bekannteste Liga für Mixed Martial Arts. Beim Kampf zwischen Isaac Dugarian und Yadier Devaye bei UFC Vegas 110 war Dugarian eigentlich klarer Favorit. Aber kurz vor dem Fight gab es auffällige Wettbewegungen auf den Außenseiter Devaye. Am Ende verlor Dugarian überraschend schnell in Runde 1. Das Ganze legt halt nahe, dass er mit Absicht verloren haben soll. Nach dem Fight und den auffälligen Quoten hat die UFC dann direkt reagiert und Isaac Dugarian vorerst suspendiert, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind. UFC-Präsident Dana White hat bestätigt, dass dieser Rauswurf im Zusammenhang mit den Ermittlungen wegen möglicher Wettmanipulation steht. Und hat dazu auch das FBI eingeschaltet. White selbst meint dazu, it definitely doesn't look good. Ey, und ganz ehrlich, Sportwetten sind echt nochmal ein Thema für sich. Aber gerade die jüngsten Beispiele in der NBA, jetzt bei der UFC, beim türkischen Verband, tragen für mich persönlich richtig krass dazu bei, dass man das Vertrauen in den Sport verliert. Und was das Thema Sportwetten fernab von diesen Skandalen auch nochmal für existenzielle Konsequenzen für viele Leute haben kann, macht nochmal ein ganz neues Fass auf.
Studi-Hacks mit Adrian. Ach, eine neue Rubrik, liebe Freunde. 5-Sterne-Frühstück für unter 1 Euro. Der wahre Student muss beim Kochen sparen. Und ich zeige euch wie, liebe Freunde. Leute, Haferschleim ist der absolute Gamechanger. Ihr könnt damit ein warmes Frühstück zaubern und Leute beeindrucken. Und wenn ihr das Ganze auf Englisch beim Namen nennt, also einfach Porridge, dann hört sich's auch gar nicht so schleimig an. Mein Rezept: feine Haferflocken vom Discounter eures Vertrauens mit Wasser, Hafer oder Kuhmilch aufweichen, das kommt ganz auf euer Budget an. Und dann Leinen und Chiasamen dazu, die könnt ihr bei eurem Öko-Freund Simon bei der nächsten Hausparty einfach aus der Küche klauen. Und dann 2 Bananen rein, aber vertraut hier, die müsst ihr vierteln, damit die sich gut verteilen und so weiter. Dann mit ordentlich Zimt nachwürzen und sobald das Ganze aufgekocht ist, raus damit in die Schüssel und mit Honig verfeinern. Aber den Honig nicht kochen, sonst sterben die Enzyme, liebe Freunde. Wenn euch das Zeug dann nach der Woche aus dem Hals raushängt, dann einfach variieren. Ihr könnt Montag mit Nüssen, Dienstag mit Apfel statt Banane, Mittwoch Mandel statt Hafermilch, list goes on. Und die Krönung auf euer Hinge-Profil könnt ihr am Ende des Tages schreiben, dass ihr kochen könnt. Was gibt's Besseres? Wieder Geld gespart mit mir. Bis zum nächsten Mal.
Ey, so gut. Ich habe alles mitgeschrieben. Ey, Adrian, wir befinden uns schon am Ende. Ich glaube, du hast noch eine Kleinigkeit für uns mitgebracht.
Ich habe da noch was mitgebracht und zwar eine gewisse Unsicherheit. Ich weiß nicht, was ich verpasst habe, weil auf meiner For You-Page sind überall Minecraft-Clips. Minecraft ist das meistverkaufte Spiel der Welt für alle, die hinter dem Mond leben. Das ist dieses Spiel mit den Blöcken. Ich habe als Kind auch Minecraft gezockt, aber da sind irgendwie alle rausgewachsen. Aber naja, die Nostalgie gibt es trotzdem noch, wenn man daran denkt. Aber woher kommt denn jetzt wieder der Hype? Es gibt ein neues Projekt namens Craft Attack. Dabei zocken alle großen deutschen YouTuber und Streamer halt alles, was Rang und Namen hat, zusammen Minecraft. Natürlich gibt's dabei ordentlich Entertainment. Es werden Feindseligkeiten ausgetragen, es wird zusammen gebaut und viel gelacht. Ich habe mal meinen Funkkollegen und Eventteilnehmer Henke von Henkes Corner nach näheren Infos gefragt. Henke, warum ausgerechnet Minecraft? Hat das nostalgische Gründe oder gibt's da irgendwie mehr Geld für?
Also jetzt explizit mehr Geld gibt's da nicht. Also da ist jetzt kein Deal irgendwie verpartnert, sondern Minecraft stellt schlichtweg den kleinsten gemeinsamen Nenner in dieser Szene dar. Und damit hat die ganze Gaming-Szene in Deutschland sozusagen angefangen, was zumindest YouTube betrifft. Und es ist eigentlich schön, dass sich das in dem Sinne so weiterhält.
Kannst du so ein bisschen den Tee spillen, also auch zum Thema Entertainment nochmal? Was ist derzeit so das Drama bei dem Event? Ich habe da irgendwas von einem gesprengten Eiffelturm gehört.
Ja, ich sag mal, es ist ein klassisches Spiegelbild der Gesellschaft, ne? Und die Stärkeren gehen auf die Schwächeren. Und ich sag mal, in dem Fall trifft es häufiger so Konsorten wie den Schradin. Und der hat einen schönen Eiffelturm gebaut und ich sag mal so, ja. Schradin ist ja gut darin, sich immer so ein bisschen in die Scheiße zu reiten und dann müssen seine Gebäude drunter leiden. Ja, das ist eigentlich weitestgehend alles, aber es gibt immer jedes Jahr irgendwas an Stress und Gossip auf dem Server.
Danke an Henkel, auf jeden Fall dafür. Ich habe keinen Plan von Minecraft und die einzigen Bricks, mit denen ich zu tun hatte, waren auf dem Basketballcourt, aber ja, yeah, danke auf jeden Fall.
Was sind Bricks auf dem Basketballcourt?
Wenn du den Korb nicht triffst, ist ein dann Brick? Sagst du, du wirfst Bricks, du wirfst Ziegelsteine.
Oh, wenn du einen Rack am Ende des Monats bekommst, dann machst du auch einen Brick.
Und man sagt auch bei NBA, sagt man Money Rack, wenn du triffst. Ey, wir sind am Ende der Folge angelangt. Es war tatsächlich die letzte Folge mit uns beiden in dieser Staffel.
Ja, Mann.
Es war richtig schön mit dir.
Mir hat's auch gefallen. Zum Ende möchte ich nochmal sagen, danke, Bro. Bro, dich doch nochmal hier in dieser Folge.
Danke dir auch, Bro.
Und muss natürlich wie immer sagen, es war mir ein inneres Blumenpflücken, mein Lieber.
Mir auch. An der Stelle nochmal Shoutout ans ganze Team, an Silas, an Hannah, an alle, die uns immer jede Folge unterstützen. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Und natürlich an Big Daddy Funk. Bis dann. Tschüss. Ciao.
Woche. Der Funk-Podcast über was die Woche wichtig war.